Der US-Satiriker White schrieb, Humor kann viviseziert werden wie ein Frosch. Doch wie dieser stirbt auch jener während der Prozedur.
Was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat und wer das jetzt gerade gesagt hat, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder da bist und ja, ich bin auch wieder da. Und wer ist noch da?
Ja, dann sage ich das halt mal. Du guckst mich so erwartungsvoll an, also werde ich die Erwartungshaltung voll erfüllen. Mein Name ist Stefan Reusch und ich moderiere im Radio und ich stehe manchmal auf der Bühne mit vermeintlich witzigen Sachen.
Vermeintlich witzigen Sachen? Ich habe dich neulich auf der Bühne gesehen im Senftöpfchen und habe den ganzen Abend nur gelacht. Also der Stefan Reusch ist ein sehr bescheidener Radiomoderator und Kabarettist und er macht für alle, die SWR 3 oder früher noch SWF kennen, seit 25 Jahren den Wochenrückblick.
Genau.
Und wer das jetzt noch nicht gehört hat, was ist der Wochenrückblick, Stefan?
Das ist ein 2-Minüter über die Ereignisse der zurückliegenden Woche, manchmal allerdings auch schon auf leise Vorschauen sind auch dabei, manchmal auch nur Fragen, weil jedes Ereignis ist nicht zu verstehen, auch nicht von mir. Es geht eigentlich darum, ich tänzle mich vom Hündchen zum Stöckchen anhand von Wortverdrehern, Versprechern, manchmal auch ernst, das darf ich machen, das ist ja keine dezidiert lustiger Wochenrückblick, sondern es soll möglichst viele Facetten sowohl formal als auch inhaltlich abdecken und das in 2 Minuten.
Sehr, sehr cool. Sehr zu empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, höret es auf SWR 3. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich jetzt schon erraten, wir werden uns heute mit Humor befassen. Wir werden uns auch mit Bühnensprechen befassen, wenn das Spannende an deinem Programm, finde ich immer, dass du sowohl auf der Bühne stehst und Teile zum Besten gibst, die du so ganz frei vorträgst, aber dann auch durchaus, weil eben diese Wortverdreher wahrscheinlich so kompliziert sind, doch auch Dinge liest. Allerdings hat man gar nicht so das Gefühl, dass du sie liest, sondern vorträgst. Und das finde ich eine spannende Sache, die vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer hier interessant ist. Ja.
Ja, das hast du schön gesagt. Es hängt bei diesen Wortverdrehern, die ich lese, dann aber auch damit zusammen, dass es aktuell ist. Und aktuelle Sachen zu lernen, das ist ziemlich anstrengend, weil wenn man sich bei den Wortverdrehern oder irgendwie im Tempo nur vertut, dann ist die ganze Pointe kaputt. Und man hat umsonst gedichtet. Ich ärgere mich als Performer, Reusch, manchmal auf der Bühne über den Autor, Reusch, der mir so blödsinnige Sachen schreibt, die man wirklich nur lesen kann.
Hast du ein Beispiel?
Nein, ich bin ja nicht als Autor. Ich habe den Autor, Reusch. Nee, also fällt mir jetzt spontan kein Gutes ein. Es geht auch meistens um Satzketten. Ja. Und es geht um Auslassung. Es ist ja nicht der reine Versprecher, sondern es sind verschiedene kleine Spielchen. Das heißt, Pause ist zum Beispiel wichtig. Jetzt ist eine Verlegenheitspause, aber es gibt auch andere Pausen, Kunstpausen. Und all das gehört dann zusammen. Und wie gesagt, diese Mischung aus Lesen und freiem Vortrag, das hat sich dann so ergeben.
Und es ist wirklich eine hohe Kunst, muss ich sagen. Also das ist sehr, sehr schön anzusehen, anzuhören. Und ich beobachte ja dann auch gerne immer die Leute im Publikum. Und gerade bei den Pausen, muss ich sagen, dann ist das so dann so eine gespannte, man erwartet dann und weiß dann aber, genau, und dieses Verlängern der Pausen, das bringt dann auf den Lacher. Das ist, also das beherrschst du wahrscheinlich wie kein Zweiter.
Ja, es gibt schon Zweite und Dritte, die das auch ganz gut, ganz gut können. Also ich denke da manchmal natürlich auch an Leute, die mich da ein bisschen beeinflusst haben. Das ist zum Beispiel Dieter Hildebrandt gewesen, der einfach, indem er nichts gesagt hat, den Zuschauer im Geiste den Satz hat vervollständigen lassen und ihn damit allein gelassen hat, sodass der den Spaß der Erkenntnis hatte Und er kann sagen, ich habe nichts gesagt. Und das dann vielleicht noch mit einem etwas lausbübischen Grinsen, dann ist das eine feine Sache. Ne? Dann gibt es auch eine Kumpanei, auch, die man aber im nächsten Moment auch wieder unterlaufen kann. Eine Kumpanei zwischen Zuschauer und Performer. Das ist ganz schön, das ist auch ganz wichtig, weil man spielt ja auch für und nicht nur vor einem Publikum so.
Ja. Wie kommst du auf deine Ideen?
Zeitung lesen, Nachrichten gucken. Es gibt so gewisse Arten von Informationsquellen, die sind immer ein Born der Heiterkeit. Man muss eigentlich gar nichts mehr dazu tun. Am Anfang, der viel zitierte Mr. Trump zum Beispiel, am Anfang dachte ich, guck mal da, da ist aber schwer noch drüber zu kommen. Mittlerweile ist es immer noch schwer, aber es interessiert keinen mehr. Das heißt, dieses Thema Trump, man hört man ein Seufzen, aber es ist natürlich, weil der so unverschämt agiert, wie man es als Bühnenkünstler ein bisschen mit Neid sieht. Das heißt, hätte ich von Anfang an so übertrieben mit Trump, hätte man mir gesagt, Entschuldigung, du machst hier Kabarett, du sollst dich gefälligst an die Realitäten halten und man kann nur über etwas lachen, was bekannt ist. Ne? Ich muss ja, und das geht nicht. Das ist ja, was ist das, Horror, Science Fiction? Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Und das ist also ein Hauptmaterial. Und dann zum Beispiel diese Verdreher, die kommen auch durch Verleser zustande. Also, dass man sich wirklich verliest. Ich habe zum Beispiel mal, da hätten wir vielleicht so ein Beispiel, die erinnerst dich ja sicherlich auch an den Welttoilettentag jedes Jahr im November.
Ja, ja, sicher. Ja,
natürlich. Und da habe ich gelesen, ein Prospekt, die Toilette Numi verfügt über Senioren, habe ich gelesen, Senioren, die automatisch den Toilettensitz zurückklappen. Und das Bild war bei mir auf einmal, da stehen Senioren und habe mir gedacht, Gott, ist das schön, dass die auch noch eine Aufgabe haben. Und es waren natürlich Sensoren. Ne? Aber das Bild steigt dann auch bei den Zuschauern. Und dann haben die sich ein bisschen an das Bild gewöhnt und wissen natürlich, ah klar, es waren Sensoren. Und wenn man dann auch sagt, aber dann war bei den Senioren der Seehofer dabei und da wollte ich das nicht mehr. Also man kann damit arbeiten. Auf einmal hat man eine kleine Geschichte oder meinetwegen auch nur einen kleinen Witz. Aber es lockert auf jeden Fall wieder die Stimmung und man hat so im Publikum so eine Art Reset, dass man wieder was anderes anfangen kann.
Kleine Geschichte heißt, Storytelling ist ein ganz wichtiger Part deiner Kunst.
Es geht darum, dass ich nicht nur meine Fantasien mitteile, das ist vielleicht für die meisten Leute gar nicht so interessant, sondern dass ich die Fantasie mit ihnen teile. Und das geht nur, wenn ich anhand von konkreten Beispielen, eine Toilette, ein Herr Seehofer, das kennen die Leute. Wenn ich die jetzt miteinander verbinde auf eine durchaus untypische Weise, dann ist erstmal eine Spannung da, hä? Was soll das? Aber in dieser Geschichte passen die organisch fast zusammen. Organisch ist jetzt blöd, wenn man über die Toilette spricht, aber es fügt sich quasi ineinander.
Auch das wieder, darf ich mal auf die Metaebene gehen für die Zuhörer, ist organisch und das dann so im Nebensatz fallen lassen, ist natürlich auch wieder ein Bild, was erzeugt wird, was dann wieder zu, in dem Falle meiner Heiterkeit, aber sicherlich auch der Zuhörer beiträgt.
Was du dir immer so vorstellst, man möchte es nicht immer wissen.
Nein. Ja, spannend. Wenn wir jetzt gerade schon bei der Toilette sind, du hattest da so ein schönes Ding mit dem WC frisch. Magst du das nicht nochmal zum Besten geben?
Das ja, das geht eigentlich schöner über den optischen Bereich. Es geht darum, man kann nicht mehr so viel reisen. Und dann habe ich so absolut sichtbar, auch erkennbar als Klosteine, Packung, da steht Hawaii Sensation drauf. Was erstmal überrascht bei Klosteinen, aber mich sehr gefreut hat, als ich da im Supermarkt war. Und dann stand auch wirklich noch, also das sind dann so Sachen, wo man nichts mehr dazu machen braucht, frische bis zur letzten Spülung. Wo man dann sagt, früher hieß das Ölung. Aber gut. Ja? Und sehr zu empfehlen, und ein Hawaii-Urlaub würde 3.000 Euro kosten und das Ding kostet keine 3 Euro. Das treibt niemanden in den Urin. Ruin.
Ja, und das Schöne war da, dass ich, du ich war in diesem Programm, bin nach Hause mit meiner Frau zusammengefahren, wir haben uns darüber unterhalten. Und am nächsten Tag stehe ich im Supermarkt und gucke wirklich auf diese WC-Frisch und dieser Gag kommt in aller Frische nochmal hoch. Also das war
wunderbar. Was haben die Leute gesagt, als du so lachend vor dem, vor dem WC-Stein-Regal standst?
Ja, ich plädiere ja hier immer auch im Podcast dazu, dass es einem egal sein soll, was andere Leute denken. Insofern habe ich mich davon, What will they think? Dem Mantra der Crowd habe ich mich schon abgewendet. Aber insofern, die halten mich für bescheuert, weil ich immer gerne irgendwo lache. Aber das war wirklich ein schönes Erlebnis. Was das dann nochmal so in den Alltag transportiert hat, die Fröhlichkeit und das schöne Erlebnis mit dir im Senftöpfchen. Wie ist es denn aktuell? Kannst du aktuell überhaupt noch auftreten oder trittst du auf gerade?
Es gibt ein paar kleine Versuche, nicht weil das jetzt irgendwie finanziell einen wahnsinnig nach vorne bringen würde. Es geht um Veranstalter, auch Veranstaltungstechnik, natürlich auch um die Künstler. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, im Radio meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber für einige sieht es wirklich blöd aus und deswegen ist es wichtig, dass überhaupt Schritte passieren. Einige Sachen sind Sackgassen, die wurden probiert, das war einmal interessant, ich denke an vor Autos spielen. Auch das viele Streamen entspricht nicht dem Publikum Künstler. Das ist Fernsehen eher, aber es ist nicht Kabarett live auf der Bühne. Das wurde versucht, aber jetzt probiert man halt eben auch eben vor Menschen einer reduzierten Anzahl oder in größeren Räumen vor der gleichen Anzahl, auch das habe ich schon erlebt, wieder einfach das Ganze in die Gänge zu bringen. Und von den Themen her, also ich arbeite jetzt leicht gebremst, aber ich arbeite dran an meinem Jahresrückblick für die Bühne, also nächstes Jahr Senftöpfchen zum Beispiel. Und da ist natürlich dieses Corona als Thema allgegenwärtig, weil alle möglichen Sachen, die passiert sind, sind wegen oder mit oder am Rande von Corona passiert. Und jetzt geht es halt darum, formal vielfältig zu sein. Ja, da muss man halt ein bisschen ausprobieren.
Spannend. Das heißt, das ist schon in Planung, dass wir dich demnächst wieder auf der Bühne sehen können im Senftöpfchen?
Ja, im Januar wieder.
Januar, ja. Cool. Sehr schön. Wenn du so deine Sachen entwickelst, ich glaube, wir sollten nochmal einen ganz speziellen Podcast dazu machen, wie man Kreativität, also wie man solche Texte entwickelt, wie man Reden schreibt, auch wie du auf deine Ideen kommst. Du hast es ein bisschen angekratzt eben, aber ich glaube, das hätte nochmal einen größeren Raum in einem eigenen Podcast verdient. Da wärst du doch bestimmt bereit dazu, oder?
Aber hallo, ja.
Aber du hast auch ein bisschen was mitgebracht, was den Humor betrifft, den wir uns ja heute zum Thema gemacht haben. Magst du zwei, drei Sachen zitieren aus deinem Werke?
Ja, ich könnte natürlich auch von absolut guten Leuten etwas zitieren. Ich bin ja bescheiden, deswegen nenne ich andere Leute gute Leute, verstehst, was ich meine. Die wirklich was Wesentliches über den Humor gesagt haben. Und das lässt sich eigentlich zusammenfassen in dem Satz von Werner Fink. Viele Leute behaupten, ich habe weiß Gott Humor, aber. Und er sagt, genau hinter diesem Aber, da fängt der Humor an. Das finde ich, das ist so ein Satz, der mich sozusagen durchs Leben leitet ein bisschen.
Okay, wiederholst du ihn nochmal?
Werner Fink, viele Menschen sagen, ich habe weiß Gott Humor, aber. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Nee? Und dann. Und genau hinter diesem Aber, da, so Fink, fängt der Humor an. Also es muss schon ein bisschen wehtun.
Okay.
Soll ich jetzt ein Beispiel noch bringen?
Ja, bitte.
Ich meine, aber gegen den Satz stürze ich jetzt ziemlich dann ab.
Nein,
das ist ja wie gemeißelt.
Also
zum Beispiel wurde an der linguistischen Abteilung in Tübingen wurde ein Satz von mir untersucht nach Sprachmelodie und Sprachperformance mit Tonschwingungen, allen möglichen Sachen.
Cool.
Und zwar innerhalb einer Nummer, wo ich einen Oberst darstelle. Ich schicke meine Leute überall hin, zum Beispiel zum Hochwasser. Und dann kommt der Satz, aber was machen die da? Die türmen die Säcke. Und dann, Entschuldigung, die türmen die Säcke. Also allein diese Art der verschiedenen Betonung, also eine Ambiguität, wie die Linguisten sagen, kann Komik hervorrufen. Dieser offensichtlich Versprecher, der natürlich dann keiner ist, sorgt für relativ gute Laune.
Ja, absolut. Ja. Perfekt. Und da hat dann jemand seine Bachelorarbeit drüber geschrieben, oder?
Mich rief die Linguistikprofessorin der Uni Tübingen an, ob sie den Satz nehmen können. Ich habe zuerst gedacht, hier wie verstecktes Telefon oder irgendwas. Und dann war die aber recht informiert über das, was ich mache. Und es gab ein Seminar über intendierte Ambiguität. Manchmal ist es ja auch also beabsichtigt. Es gibt ja auch Unbeabsichtigte, die dann auch komisch sein kann, aber eben nicht beabsichtigt. Und da hatten sie mich halt rausgepickt, weil Tübingen ist SWR3-Land. Da war immer mein Wochenrückblick. Da hatten sie also einen ziemlichen Korpus an Texten beziehungsweise an Sound. Und das führte auch dazu, dass ich da hin bin und einen Vormittag lang
diesen Satz sagen musste.
Nee, das nicht. Ich durfte schon noch mehr sagen. Also man hat mir da einiges noch zugetraut an Sprachmacht.
Und halt, nur diesen Satz.
Ich habe nur diesen Satz. Ja, vielen Dank. Und nochmal. So lange, bis ihn einer kapiert hat.
Im Hörsaal.
Es waren 50 Leute da. Das war ein Seminar eben über dieses Thema. Und da habe ich einen ganzen Vormittag, also 2 Stunden Theorie, und 2 Stunden halt Ausschnitt aus meinem Programm mit anschließender Diskussion, ob das wissenschaftlich irgendwie interessant ist.
Cool.
Ja, das hat auch Spaß gemacht. Also ich kriege auch immer dann Nachrichten noch von der Universität, bin da im linguistischen erweiterten Kreise, verstehe nicht alles, also eigentlich das meiste nicht, aber es ist trotzdem schön.
Bist du vom Hintergrund eigentlich Germanist? Also bist ja Journalist. Und die Ausbildung dazu?
Die Ausbildung dazu war ein Volontariat beim damaligen Südwestfunk. Allerdings kein journalistisches, sondern ein musisch-kreatives.
Oh.
Ja, das war ein Pilotprojekt, was auch dann nach mir nicht mehr weiterverfolgt wurde.
Ja. Wobei es einen wunderbaren Künstler hervorgebracht hat.
Ja, aber die wollten, glaube ich, für ihre Vorabendserien einen Redakteur haben, der den damals schon vorhandenen, das war Mitte, Ende der 80er, damals vorhandenen Rückstand gegenüber den gerade aufkommenden Privaten verkürzen sollte. Oh. Und da habe ich mich allerdings außerstande gesehen, also ohne jetzt Häme, doch ein bisschen Häme, zu beurteilen, welche Folge welcher Serie jetzt schöner inszeniert ist oder besser gespielt ist als die andere. Und habe ich gesagt, ich möchte auch diese Kompetenz mir nicht aneignen. Das war ein bisschen arrogant, aber andererseits, ich wollte ja auch, dass die Sendung jemand betreut, der dahinter steht. Und das wäre nicht ich gewesen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, das waren spannende Einblicke. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du hier bist. Wir werden noch eine Folge machen über Kreativität, wie man auf gute Ideen kommt, wie du solche Sachen entwickelst, wie du dein Material findest, um es dann auch für diejenigen urbar zu machen, die hier diesen Podcast hören, damit die auch einen Nutzen davon haben. Das fand ich sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
Ich danke dir, Thomas.
Ich sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und der Stefan hat uns noch einen kleinen, wie soll man es nennen, Absacker mitgebracht.
Ja, zum selber machen, also wo ich nicht weiß, ist das jetzt eine gute Pointe, kann man durch Umswitchen der Worte die verbessern, und ich gebe das immer gerne, wenn ich so eine meiner raren vorlesungsähnlichen Sachen mache, zum Beispiel, was hält länger, Monogam oder Amalgam, und was ist schädlicher? Die Frage ist, ist das die gelungene Pointe oder müsste es eigentlich eher heißen, was ist schädlicher? Monogam oder Amalgam? Und was hält länger? Oder man könnte es noch anders machen, was ist schädlicher? Amalgam oder Monogam? Und das hängt davon ab, das als kleiner Tipp, was man besser findet als kleiner Tipp, vor wem spiele ich? Wenn ich vor Zahnärzten spiele, hört sich das anders an, als wenn ich vor, ich sag mal, normalem Publikum spiele. Denk drüber nach oder auch nicht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.